Und noch einmal heißt es in diesem Sommer Servus und ein herzliches Willkommen zu Koalik und Co., der Talk ohne blauen Dunst. Heute soll es um das heikle Thema Nikotinkonsum und Schwangerschaft gehen. Dazu warst du, Susan, im Gespräch mit Barbara Stocker. Doch bevor sie zu Wort kommt, eine Frage an dich. Wie schaut das eigentlich bei dir aus? Betreust du in deinen Sprechstunden auch schon mal hin und wieder schwangere Frauen?
In meiner Nikotinberatung habe ich seltene schwangere Frauen. Jedoch all die Frauen, die bei mir in der Nikotinberatung sind mit Folgeerkrankungen, in der Regel sind die auch schon so ab mittlerem Alter und etwas älter, die berichten mir, dass wenn sie rauchfrei waren in ihrem Leben, dass das während der Schwangerschaft war und danach haben sie wieder angefangen. Ich könnte das, glaube ich, bei 100% der Frauen unterschreiben, dass das so ist. Und ich hätte eine Vision, dass wir vielleicht in der Zukunft diese Antwort nicht mehr so häufig bekommen und wir die Frauen nach der Schwangerschaft unterstützen, rauchfrei zu bleiben. Denn was wir wissen, zum Beispiel, dass 85% wieder mit dem Rauchen beginnen nach einem Jahr. Barbara, sie ist Hebamme mit eigener Praxis und sie ist in der Nachsorge und in der Wochenbettpflege zu Hause. Und da hat es mich auch so interessiert, wie sie das so erlebt. Also was sind denn das so für Gründe, wieso jemand wieder anfängt? Und Barbara engagiert sich auch gleichzeitig noch im Großen Rat im Aargau und setzt sich für die Belange der Hebammen ein. Wir trafen uns an einem regnerischen Sommertag und meine spontane Frage war, wenn sie zu den Familien nach Hause geht, dann erlebt sie diese ja wahrscheinlich auch sozusagen bei jedem Wetter, auch wie jetzt im Sommer.
Ich denke, es ist spannend bei meinem Beruf natürlich, dass ich Familien aus allen möglichen, ich sage es mal, gesellschaftlichen Schichten habe. Natürlich auch mit mehr oder weniger luxuriösen Wohnungen, mit Klimaanlagen oder Verdunklungsanlagen bis hin zu gar nichts oder zu Ventilatoren. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen herausfordernd. Es gibt auch natürlich dann Gebäude ohne Lift, wo ich da auch hochsteigen muss und darum vielleicht schon heiß habe. Aber kürzlich war ich bei einer indischen Familie und sie war im Zimmer und es war wirklich, die Sonne schien durchs Fenster und es war wirklich wahnsinnig heiß. Und sie hatte so einen Kühlturm und ich habe gedacht, das ist die so eine Klimaanlage, so eine Portable. Und dann, bis ich gemerkt habe, das ist tatsächlich nur so ein Ventilator und was da angezeigt ist, die 34 Grad, ist jetzt wirklich die Raumtemperatur. Genau, und ich hatte sehr heiß, ja.
Das klingt ja nach einem breit gefächerten internationalen Klientel, mit dem sie es da zu tun hat.
Ja, eine große Verschiedenartigkeit, wie mir Barbara erzählte.
Und wie lange arbeitet Barbara denn schon in dem Beruf der Hebamme?
Ich bin schon sehr lange Hebamme. Ich habe im 1998 mein Diplom gemacht. Das war noch die alte Hebammenschule in Luzern. Und dann habe ich sehr lange im Spital gearbeitet, bis 2012. Und seither bin ich jetzt vor allem freiberuflich, aber vor allem eben Wochenbettbesuche mache ich, noch wenig Schwangerschaftsbetreuung, aber ich bin nicht wirklich eingerichtet, um Schwangere zu betreuen. Und mein Hauptthema ist wirklich das Wochenbett, die Stillzeit.
Was war denn der Auslöser dafür, dass sie in eine freiberufliche Hebammenpraxis gegangen ist?
Ich glaube, der große Unterschied ist natürlich eben, dass man zu den Familien heimgeht. Man sitzt auf das Ehebett. Für mich ist ein Sinnbild. Man ist den Menschen sehr, sehr nahe. Man kommt da in eine Familie rein, in ein Leben rein. Man ist sehr nahe und dann geht man wieder. Was man ja sonst niemals ist, so nahe, oder? Und es ist anders, wenn sie zu uns ins Spital gekommen sind oder wenn ich zu ihnen in die Räumlichkeiten gehe, oder? Das ist schon ein anderer Schritt. Ich sehe dann ja alles, ich rieche alles, ich bekomme alles ganz hautnah mit, wie die Familie lebt. Und im Gebärsaal ist aber auch, dort ist natürlich dann die Arbeit dafür sehr unplanbar und sehr unterschiedlich. Oder da hast du ständig, kommt eine andere Familie, eine andere Situation, du musst dich immer wieder neu orientieren, neu auf diese Familie einstellen, auf die Situation einstellen, bereit sein, auch wenn ein Notfall eintrifft, bereit sein, wenn das Telefon klingelt und da ist eine außergewöhnliche Situation, die sich ankündigt. Da habe ich auch gemerkt, das ist nicht für alle Menschen wirklich ein guter Ort zum Arbeiten. Das musst du wie mögen, oder? Dass deine Arbeit nicht voraussehbar, nicht planbar ist. Ich weiß noch, als Schülerin war das so eine spezielle Situation, wenn ich zum Beispiel auf die Nachtwache gekommen bin und die Frauenklinik war so ein bisschen auf einem Hügel und man ist da mit dem Fahrrad unten hochgefahren und wenn alle Zimmer erhellt waren, oder? Das war so als Schülerin. Das wird eine wahnsinnig strenge Nacht. Auch später als diplomierte Hebamme einfach das Bewusstsein, wow, jetzt ist Nacht und es ist so voll, das wird eine ganz strenge Nacht. Diese Situation, das Realisieren, das wird eine strenge Nacht. Und manchmal war alles dunkel, dann hast du gewusst, ja, das wird eine ruhige Nacht wahrscheinlich.
Die Klinikwelt ist ja doch eine ganz spezielle, mit klaren Hierarchien und speziellen Aufgabengebieten. Da ist man ein Rädchen innerhalb des Klinikbetriebes. Ganz anders die Welt der häuslichen Betreuung als Hebamme. Was bzw. wann war der Impuls für Barbara zu wechseln?
Ich habe dann noch einen Masterstudiengang gemacht und 2009 bis 2012 und es war effektiv eher die Entscheidung, ich gehe jetzt dort weg, weil es wie keine Perspektive für mich gab. Also keine Perspektive jetzt mit dieser Ausbildung, was daraus zu machen. Verstehst du? Es war so ein bisschen, ich habe das zwar gemacht, das war zwar nett, dass ich das gemacht habe, aber ich habe gemerkt, es hat niemand so wie eine Idee, was man jetzt damit machen könnte. Das ist inzwischen ja auch ein bisschen anders, dass es so Modelle gibt mit Pflegeexpertinnen oder Hebammenexpertinnen, aber in diesem Moment war das nicht. Und ich habe eigentlich schon noch etwas anderes gesucht als nur die Freiberuflichkeit in diesem Moment. Also ich bin dann weggegangen vom Spital und habe eigentlich gleich anschließend dann eine Anstellung gehabt. Nochmals was anderes an der Fachhochschule. Ich war dort in der Weiterbildung dann tätig, als quasi als Studiengangsleitung. Meine Aufgabe war, ein Weiterbildungsprogramm für Hebammen zu kreieren. Die Freiberuflichkeit habe ich nebenher gehabt und was auch noch spannend war, ich war dann da an der Fachhochschule 4 Jahre und habe dann auch wieder parallel, das ist vielleicht ein bisschen mein Leben, meine Parallelwelten, die ich da ein bisschen lebe, als Präsidentin vom Hebammenverband angefangen. Aber ich war in dieser Zeit immer Hebamme. Manchmal ein bisschen mehr, Betreuungen weniger, aber das war immer, immer wichtig. Und ich finde wirklich, dass ich wie immer gewusst habe, wovon ich spreche, was das heißt, Hebamme zu sein. Oder es fragen manchmal auch die Leute, vermisst du die Geburten nicht? Doch, manchmal schon, weil ich finde immer noch, das ist etwas unglaublich Schönes, wirklich etwas, ein riesiges Privileg, wenn man da dabei sein kann. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr im Spital arbeiten. Ich glaube, ich würde das nicht mehr mitmachen, so mit diesen Wechseln und so viele Frauen parallel und einfach diese Probleme, die im Spital sind, die sich akzentuiert haben, da bin ich überzeugt. Darum ist meine Welt, meine Hebammenwelt im Moment wirklich diese freiberufliche Welt im Wochenbett.
Ah, da tun sich ja noch mehr Welten auf, in denen sich Barbara bewegt. Aber vor allen Dingen, so wie sie erzählt, ist sie Hebamme mit Herz.
Ich hatte auch während unseres Gespräches so ein inneres Bild plötzlich, in dem mir Barbara wie eine Kapitänin vorkam auf einem Schiff und sie besucht verschiedene Welten und entdeckt Neues dabei. Sie ist mit ganzem Herzen Hebamme und, was ich auch hörte, sehr an Menschen interessiert.
Ich habe sehr viel Klientel, nicht die Standard-Schweizer Familien, das sage ich jetzt auch einmal ein bisschen plakativ, sondern ich habe wirklich sehr diverse Menschen, die ich betreue. Und weil ich auch verschiedene Sprachen anbiete, ich spreche die nicht perfekt, das klingt jetzt ein bisschen blöfferisch, aber ich kann mich verständigen. Und das ist natürlich dann Multikulti oder sowieso. Und aber auch verschiedene Schichten, oder? Manchmal auch in ärmsten Verhältnissen oder manchmal in sehr schönen, luxuriösen Wohnungen und Häusern. Alles. Das gefällt mir auch sehr, die ganze Bandbreite.
Ja, und wenn ich mir Barbara so als Kapitänin auf den in Anführungszeichen Weltmeeren vorstelle, naja, da fiel mir dann plötzlich auch der Kolumbus ein, der ja auch unterwegs war. Und manchmal entdeckt man etwas, was man gar nicht gesucht hat.
Ich habe da so eine Ahnung.
Na klar, Kolumbus brachte den Tabak von Amerika nach Europa.
Ja, und damit hätten wir ja wunderbar die Überleitung zu Nikotin und Rauchen geschafft.
Barbara erzählte mir noch von den verschiedenen Kulturen, denen sie begegnet in der häuslichen Betreuung, was sehr spannend war.
Ich frage auch oft und erkundige mich, wie sie das jetzt machen und ich lerne sehr viel und sehe, wie sie das anders zum Teil machen wie wir und ich denke, es ist einfach in Ordnung. Ich muss ja einfach intervenieren, wenn ich sehe, dem Kind oder der Mutter geht es nicht gut, aber sonst, es ist egal. Ich weiß noch, die erste chinesische Frau, die ich betreut habe, habe ich immer wieder gesagt, Ja, also geh doch mal duschen. Ich hatte das Gefühl, es wäre gut, wenn sie vielleicht mal duschen gehen würde. Und ich weiß noch, ich habe das immer wieder mal, geh doch, möchtest du nicht mal duschen gehen? Bis ich irgendwie wieder einmal eine Chinesin und wieder einmal und dann hat mir eine gesagt, weißt du, ist das ein Problem, wenn ich im Spital nicht dusche? Und dann habe ich gesagt, warum möchtest du nicht duschen? Hat sie gesagt, weißt du, ich darf nicht. Wir dürfen nicht duschen. Nach der Geburt waschen wir uns mit heißen Tüchern, aber wir dürfen nicht duschen. Und ich möchte nicht, dass ich negativ auffalle im Spital. Und dann erst habe ich gemerkt, ah, darum, die haben nicht geduscht, weil sie nicht dürfen. Sie machen es einfach so, wie in ihrer Tradition verankert. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe dann gemerkt, immer wieder gibt es solche Sachen, die wir anders machen und die wir dann vielleicht nicht verstehen und denken, warum, also ja, sie kann ja jetzt duschen, so. Das ist ein kleines Beispiel, aber diese Sachen, das finde ich sehr spannend. Oder auch mit der Ernährung, wenn ich manchmal denke, weißt du, bei uns mit dem Stillen und die Ernährung und was man tun soll und nicht tun soll und essen oder nicht essen, das ändert sich auch immer wieder. Also am Anfang von meiner Ausbildung mussten wir eine ganze Liste herunterbeten, was sie alles nicht essen oder trinken dürfen. Und inzwischen ist alles einfach im Maß ausprobieren. Und dann gibt es aber natürlich immer wieder auch die Schwiegereltern oder so fragen dann, also darf sie das wirklich essen? Und dann zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch oder Kohl oder scharf oder was auch immer. Und dann muss ich immer wieder sagen, ja, also ich habe indische Familien, die kochen dann extra viel Zwiebeln und Knoblauch, weil das sehr milchbildend ist. Und dann denke ich, wir haben unsere Vorstellungen, sie haben ihre Sachen, die sie machen, und ich glaube, das ist alles okay.
Und apropos internationale Familien, auch hier gibt es Unterschiede beim Rauchverhalten. Zum Beispiel rauchen in der Türkei mehr Männer als Frauen. Frauen rauchen dort seltener. Oder in Skandinavien sind viele Familien komplett rauchfrei. Eltern rauchen, wenn überhaupt, nur außerhalb des Hauses. Auch das Bewusstsein in Mitteleuropa ist relativ hoch, gerade auch über Passivrauch in der Familie. Viele Eltern rauchen nicht im Haus und nicht vor den Kindern.
Ja, apropos Eltern und Kinder, wie erlebt Barbara denn das Thema Rauchen in den Familien?
Sind häufig vielleicht eher aus Kosovo, Albanien, Türkei, wo die Schwiegereltern mit dem Sohn und der Schwiegertochter so unter einem Dach leben. Relativ eng, oder? Die junge Familie hat dann meistens zum Beispiel ein Schlafzimmer und alle anderen Räume teilen sie sich. Dort habe ich schon gemerkt, dass es Konflikte gibt mit dem Rauchen, oder? Wenn dann zum Beispiel die Schwiegermutter raucht oder der Schwiegervater, die junge Mutter aber nicht. Vielleicht der junge Vater raucht auch und sie kommt in diese Familie hinein und hat jetzt dieses Baby. Und was macht sie jetzt, oder? Mit diesen rauchenden Familienmitgliedern? Das finde ich auch herausfordernd, weil ich merke dann manchmal auch, sie kann wie das nicht sagen, auch dem Schwiegervater. Ich unterstütze sie dann einfach, dass ich vor allem mit der Schwiegermutter da versuche anzuknüpfen, weil die ist ja eine wichtige Rolle. Und einfach sage, du musst die Hände waschen, du musst das T-Shirt wechseln, wenn du geraucht hast, dass du das Baby einfach so nicht nimmst und nimm das Baby nicht mit raus, wenn du rauchen gehst. Was ich auch schon hatte, dass ich gerochen habe, dass auf dem WC geraucht wird, dass der Schwiegervater offensichtlich, wenn er aufs Klo gegangen ist, dann geraucht hat. Und wir mussten in diesem Raum dann das Baby baden und das war so schwierig.
Barbara trifft in der Regel auf rauchfreie Mütter. Mich interessierte, ob sie eine Vorstellung hat oder die Frauen ihr erzählen, ob sie vor der Schwangerschaft auch geraucht hatten. In der Familie mit dem Vater oder den Angehörigen.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich manchmal weniger, weil häufig rauchen sie tatsächlich in diesem Moment nicht. Es gibt einige wenige, die rauchen, aber ich erlebe viel mehr, dass sie wirklich dann nicht rauchen. Ich frage wirklich nicht immer so systematisch oder meistens eben nicht, hast du geraucht vor der Schwangerschaft oder wie ist dir es ergangen? Manchmal ergibt sich's aus diesen Gesprächen, wenn ich das anspreche mit dem T-Shirt, manchmal ist es auch der Partner oder ich bin da und sie gehen alle auf die Terrasse und kommen rein, dann kann ich in diesem Moment sagen, hey, das ist jetzt nicht ideal für das Baby, das solltet ihr nicht jetzt einfach so und dann sagen sie manchmal, ah, wir waschen die Hände, ja, wir wissen es und so. Genau, aber eben das ist eher, dass sie nicht rauchen in diesem Moment.
Ich kann mir gut vorstellen, dass in Familien, in denen vor der Schwangerschaft geraucht wurde, diese Sucht immer wieder zum Thema wird. Gerade wie es Barbara auch sehr deutlich schilderte. Wenn zum Beispiel der Schwiegervater oder Vater einfach weiter rauchen, da liegt es leider nur allzu nahe und in gewisser Weise ist es nachvollziehbar, dass die Frauen dann wieder mit dem Rauchen beginnen könnten.
Ich glaube auch, die junge Frau, auch wenn sie geraucht hat, ich glaube, sie hört auch auf in der Schwangerschaft, weil ich vermute, der Druck ist da groß, dass sie als Schwangere nicht rauchen sollte. Das glaube ich.
Ich habe Barbara nach den Unterschieden gefragt, die sie erlebt bei ihren Hausbesuchen.
Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ganze Kulturen da, dass das nicht, wird das nicht so gelebt mit dem Rauchen, wirklich nicht. Und andere Regionen, sie rauchen ja auch die gleichen Marken, habe ich das Gefühl, oder? Es gehört wie Zigaretten liegen dann meistens auch neben den Autoschlüssel und es ist immer das gleiche Bild. So, das ist schon noch krass. Es sind immer die gleichen Bilder, oder? Die das so sind. Und das ist wirklich auch ein bisschen auf Bevölkerungsgruppen zugeschnitten.
Da geht es eben meist nicht nur um die Mutter, sondern um die ganze Kultur.
Richtig. Barbara hat ja vorhin auch die kulturellen Unterschiede sehr klar geschildert. Aber auch von sozial schwachen Familien oder im Gegenteil Familien mit gehobenem Status erzählt. Erlebt sie dort auch Unterschiede betreffend des Rauchens in den Familien?
Glaube schon, genau. Auch dort ist das Rauchen dann ein Thema, manchmal auch. Der Alkohol sieht man auch, sehe auch Flaschen, oder? Das ist auch immer ein Thema, wie wenn du da Flaschen siehst. Ja, ist auch ein Thema, genau. Was ich auch noch mehr erlebe, so angeschlagene, ist vielleicht das falsche Wort, nicht angeschlagene Frauen, aber Frauen, die vielleicht sowieso in ausreichenden Situationen sind, vielleicht noch krank. Oder psychisch belastet, oder arbeitslos, oder alleinerziehend, oder vielleicht noch andere Substanzen konsumierend, was man manchmal vielleicht einfach so vermutet. Dieses Klientel, das erlebe ich auch oft. Die geben sich zwar sehr Mühe mit, dass sie vielleicht eben nicht rauchen mit dem Kind, aber wo ich immer wieder merke, denen fällt das schwer. Eben zum Beispiel alleinerziehend. Und das Bedürfnis zu rauchen und das Kind in der Wohnung und es gibt keinen Balkon, sie müsste eigentlich runtergehen und es geht ja wie nicht mit dem Kind. Dann raucht sie aus dem Fenster und die Wohnung riecht, oder? Und es hat überall diese Duftsprüher und wo ich merke, das Bewusstsein eigentlich, merken sie, das stinkt jetzt eigentlich, das ist nicht ideal, aber trotzdem können sie es wie nicht organisieren mit diesem Rauchen. Und wo ich denke, da ist der ganze Stress, der Lebensstress, der ganze Stress von der Situation überhaupt oder auch alleinerziehend, alleine mit dem Baby, ja, das ist schon sehr brutal. Da merke ich, die sind speziell gefordert oder und die hören auch nicht auf in der Schwangerschaft. Die rauchen vielleicht sogar noch mehr oder sie stillen ab, weil mit dem Rauchen geht es nicht oder einfach. Der Körper ist auch so ausgezehrt irgendwo, dass der vielleicht gar nicht Milch produzieren kann. Einfach der Stress ist so groß. Die Familien, die finde ich auch sehr eindrücklich. Wo du, oder auch mit, es sind nicht nur die Wohnungen, die vielleicht dann einen Hinweis geben, wie die Situation ist, obwohl ich wirklich denke, diese Babys sind jetzt da vielleicht in eine Situation hineingeboren worden, ja, wo ich denke, das ist nicht ideal. Das Kind hier jetzt hat nicht die gleichen Chancen wie vielleicht eben in der Wohnung, wo ich vorher war. Und das finde ich manchmal sehr belastend, wenn ich einfach diese kleinen Kinder sehe und denke, ja, du hast jetzt einfach ein nicht ganz so gutes Umfeld zum Großwerden und hoffentlich kommt das gut mit dir und hoffentlich hast du Menschen, die dich gut unterstützen. Aber einfach schon so, dass, ja, es ist nicht gleich. Die Kinder haben nicht die gleichen Chancen. Auch in der Schweiz nicht.
Für mich ist es immer sehr interessant, was Barbara erzählt. Auch in der Nikotinberatung bei mir sind Frauen mit ähnlichen sozialen Hintergründen, emotionalen Ausnahmezuständen, Stressmomenten. Es gibt immer auch Gründe, wieso Menschen rauchen und das Umfeld prägt einen mit Rauchen auch als Strategie.
Was mir aufgefallen ist, dass Barbara sich sehr wertschätzend über die Frauen und ihre Familien äußert. Schön zu hören, wie wertfrei und nah sie ihren Beruf ausübt.
Hebammen sind wichtige Schlüsselfiguren im Leben dieser Frauen. Die Hebammen, die vergessen sie in ihrem Leben nicht.
Also erlebt Barbara es so, dass sie als wichtige Vertrauensperson wahrgenommen wird.
Ich hatte auch schon Familien, junge Familien, und dann haben sie mir gesagt, du bist jetzt ein bisschen wie die Großmutter. Mutter, weißt du, so diese Rolle. Muss ich manchmal lachen, wenn sie ganz jung noch sind, bin ich sie erst sogar schon Großmutter oder so. Und das ist aber so der Inbegriff von die unterstützende Person jetzt in dieser außerordentlichen Lebenssituation, wo sie jetzt sind. Und das ist natürlich eine große Ehre, wo ich dann manchmal sage, ja, ich bin sehr gerne die Großmutter jetzt hier ein bisschen. So, das ist ja ein bisschen die Rolle auch, oder? Da, so, das ein bisschen das Zusammenhalten und sie stützen und einfach da sein, oder? Und bestärken, dass sie es gut machen. Ich glaube, so nahe wie wir in diesen ganz ersten Tagen ist wahrscheinlich niemand, oder? Das ist wirklich so. Und trotzdem, ja, das Leben geht dann, nimmt seinen Lauf. Das denke ich manchmal, oder? Es nimmt jetzt seinen Lauf. Wir können da helfen, diese erste Zeit zu meistern, auch in diese Rolle zu finden. Aber nachher sind wir halt auch wieder draußen. Das denke ich manchmal, das wäre jetzt schön, wenn da noch eine Großmutter weiter wäre. Also ich meine jetzt die Rolle oder so, wie ein bisschen die Familien begleiten könnte, oder? Das in dieser Nähe, oder? Das ist wirklich ein großes Privileg, auch dass wir so nahe sind, aber das gibt's halt wie nicht. Das ist eigentlich auch sehr traurig.
Barbara ist naturgemäß schwerpunktartig natürlich in den jungen Familien unterwegs. Welche Erfahrungen hat sie denn mit dem Thema der neuartigen Nikotinprodukte gemacht? Die werden ihr doch sicher auch zunehmend begegnet sein, oder?
Da hatte ich jetzt wirklich noch nicht so viele Berührungspunkte. Es ist noch spannend, dass du das fragst. Das hatte ich wirklich noch nicht so viel. Vielleicht fällt es mir auch weniger auf, weil ich nicht so, vielleicht den Blick für die Produkte noch nicht so habe. Weißt du, wenn die da liegen, dass ich sie überhaupt realisiere, ist es, das sind jetzt, das sind Vapes.
Nun, es könnte sein, dass Barbara diese neuen Produkte nicht mehr so wahrnimmt, weil sie nicht den typischen Tabakrauch hinterlassen und man bei etlichen Vape-Produkten gar nicht vermuten würde, dass es Nikotinprodukte sind vom Aussehen her. Ich habe neulich von einem Fall gehört, wo ein Kleinkind in der Wohnung an der Vape des Vaters gezogen hatte und dann im Krankenhaus behandelt wurde. Es besteht in diesen Fällen Vergiftungsgefahr.
Hat man denn schon Erfahrungen gesammelt, was die Gefahren des Vapens in Familien mit Babys und Kleinkindern anbelangt?
Für ungeborene und neugeborene Kinder besteht ein zusätzliches Entwicklungs- und Lungenbelastungsrisiko. Studien haben schon ergeben, dass gerade das Indoor-Vaping auch dünne toxische Filmrückstände auf Möbeln und Haut hinterlassen kann, mit möglichen Effekten auf das Immunsystem.
Ja, ich habe auch schon Mütter und Väter gesehen, welche den Kinderwagen schoben und dabei genüsslich an der Zigarette oder E-Zigarette zogen.
Das habe ich mir schon oft überlegt, gibt es eine Relation zwischen dem Nuckeln mit dem Nucki? Wären die, die jetzt so begeistert am Vapen sind, waren das solche, die Mühe hatten, sich mit dem Nucki zu entwöhnen? So lustig, wirklich. Es hat sehr viele Parallelen.
Sage auch immer, hinter jedem Raucher und jeder Raucherin oder Vapor oder Vaporin ist auch ein Mensch. Und ich denke, das ist wichtig, dass man diesen Menschen auch sieht.
Und das denke ich auch manchmal bei diesen Situationen, gerade diese, also wirklich so eben vielleicht diese alleinerziehenden Frauen oder in Stresssituationen ohne Arbeit, ohne den ganzen Rattenschwanz, der da manchmal zusammenhängt und manchmal ja sehr bemüht, trotzdem das Beste zu tun. Ich denke an eine Frau, die ich betreut habe und sie war selber ganz eine kleine, feine Frau und das Baby war ein kleines Kind und sie hat geraucht, sie hat das aber auch gesagt, sie hat reduziert, sie hat es geschafft, auf 10 Zigaretten hat sie ihren Konsum reduziert und sie hat gesagt, ich habe mir immer am Morgen 10 in so eine Schachtel bereit gemacht, die habe ich mitgenommen und die habe ich geraucht und keine mehr. Und ich habe dann auch gesagt, es ist großartig, dass dir das gelungen ist. Und dann war sie bei der Kinderärztin und mit dem kleinen Kind. Und dann hat man den Hüftultraschall gemacht. Und man hat gesehen, dass das Kind eine Hüftdysplasie hat. Und es musste dann das orthopädische Gestell da tragen. Und dann hat die Kinderärztin zu ihr gesagt, das ist, weil sie geraucht haben. Und das war für die Mutter ganz schwierig. Sie war eh schon so verunsichert und nicht eine einfache Situation. Und dann. Sie haben ja meistens dieses schlechte Gefühl und sie hat es geschafft auf 10 Zigaretten. Aber natürlich ist es nicht null und sie weiß genau, 10 Zigaretten sind 10 Zigaretten und das ist nicht toll für mein Kind. Aber sie hat es immerhin versucht, oder? Und dann kommt jemand und sagt, du bist jetzt schuld, dass die Hüftdysplasie. Das hat sie komplett aus dem Ruder geworfen einen Moment. Es war eh schon eine schwierige psychische Situation im Allgemeinen und da habe ich gemerkt, das ist jetzt richtig doof, dass die Kinderärztin das ihr so gesagt hat.
Manchmal sind sich die Menschen, ob Ärzte oder andere Professionen, gar nicht so bewusst, was sie auslösen.
Ja, es ist wichtig, dass man auch nachfragt. Also nicht nur den Fakt nimmt als Antwort, dass jemand raucht, sondern vielleicht befindet sich diese Person gerade in einem Aufhörprozess, ist schon aktiv dabei. Dann kann dieses wertgeschätzt werden und die Frau hätte sich besser gefühlt.
Ich finde auch in der Schwangerschaft, weißt du, wenn du sie mir sagen, dann ich habe aufgehört, dann sagst du, das ist ja großartig, es ist super, dass du das geschafft hast. Herzliche Gratulation und versuchst du jetzt weiterhin? Ich hatte kürzlich auch eine Zwillingsmutter und sie hat gesagt, ich habe relativ viel geraucht und habe aufgehört in der Schwangerschaft und ihr Partner hat recht stark geraucht und die Schwiegermutter war da, die hat auch viel geraucht. Und dann hat sie gesagt, nein, ich habe eigentlich gar keine Lust, das macht mir auch nicht. Habe ich gefragt, macht dir jetzt das etwas, wenn du Zigaretten siehst? Dann hat sie gesagt, nein, es geht gut. Ich habe Angst vor dem Arbeitsbeginn.
Ich finde, die Arbeit von Barbara hat auch sehr viel Hoffnungsfrohes. Es ist immer ein neugeborenes Kind. Ein Kind, egal in welchem Umfeld oder kultureller Herkunft. Ein Kind, welches in die Zukunft leuchtet. Ich habe Barbara gefragt, ob sie es auch so empfindet.
Wenn die Umstände noch so schwierig sind und noch so, es ist doch immer dieser neue Mensch, ist halt immer viel Hoffnung dahinter. Und das ist grundsätzlich sehr schön, oder? Dass das Positive da mitschwingt und eben die Welt ein bisschen außen vor lässt, genau.
Ja, und schon nähern wir uns wieder dem Ende unseres heutigen Podcasts. Und was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Frage nach den Zukunftswünschen von Barbara. Und natürlich hat Susan auch danach gefragt.
So, die ganze Weltsituation finde ich nicht so, ja, es ist schwierig, finde ich, mit diesen Kriegen, mit diesen Unruhen, mit all diesen Menschen auf der Flucht, wo man nicht weiß, wie das weitergeht mit den klimatischen Veränderungen. Ja, ich wünsche uns einfach Kraft, glaube ich auch, das alles gut mitzutragen und so die Menschlichkeit nicht zu verlieren.
Wir bedanken uns bei Barbara für die offenen und interessanten Einblicke in ihren spannenden Berufsalltag und wünschen ihr alles Gute. Und wie immer bedanken wir uns für das Interesse an unserem Podcast und würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Kurlik und Co., der Talk ohne blauen Dunst.